Jesaja 40, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Oh, jetzt hören, ich glaube, ich fange nochmal an. Vermutlich hören mich jetzt auch die Menschen im Livestream, gell? Morgen. Tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme in der Wüste. Bereitet dem Weg den Herrn, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade. Und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn der Herren Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und all seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras ist verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm. Und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und den Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Amen. Ich glaube, an diesem Punkt könnte man auch Schluss machen und sagen, das war genug der Predigt. Jesaja spricht, Jesaja empfängt Worte von Gott und es ist so gewaltig. Und es ist eine von diesen Advent-Texten, wo ich denke, boah, da muss man gar nicht viel dazu sagen. Das ist so, das ist hymnisch, das ist phänomenal. Aber in welche Zeit spricht denn Jesaja hier? Und in welche Situation? Er, Jesaja, der große Gerichtsprophet. Über 40 Kapitel ringt ja Jesaja mit Gott und mit seinem Volk. Und da sind Dinge wie Gericht und Hoffnung, wie Korruption, Eroberung, Exil, Verbannung. Und immer wieder zwischen diese Kapitel reingestreut, schwingt die Hoffnung durch. Und etwa so kommt es dann ja auch. Aber die Praxis gibt ihm nur zum Teil recht. Das Gericht zum Beispiel, das kommt. Die Verbannung kommt, das Exil kommt. Aber die Hoffnung, die lässt auf sich warten. Israel wird zerstört. Babylon fällt über Jerusalem her. Das Volk muss in die Verbannung. Ins Exil nach Babylon. Das ist keine Geschichte. Das sind Einzelschicksale. 1000 Kilometer zu Fuß. Nicht auf dem direkten Weg, sondern von Wadi zu Wadi, von Wasserloch zu Wasserloch, unebene Pfade. Und zu guter Letzt werden sie geschleift über die Prunkstraße von Babylon. Wart ihr schon mal in Berlin auf der Museumsinsel? Das Ischtar-Tor, die letzten Überbleibsel von dieser Prunkstraße. Blau gebrannte Ziegel, die Siege der Babylonier festhalten. Eine schöne, eine gerade Straße, eine Prunkstraße, aber eine Straße, die sagt nicht zu eurem Heil. Endlich dürfen eure Füße wieder auf geraden Wegen gehen, aber nicht zu eurem Heil. Ihr seid als Verbannte hier. Nicht zur Freude eurer geschundenen Füße, sondern zu eurem Spott. Und dann Exil. Exil ist sowas wie Flüchtling minus minus. Also Aufenthaltsgenehmigung ja, aber das war auch schon das Einzige, ja? Aber nicht sehr freiwillig. Da kann man schon mal fragen, hat Gott sein Volk vergessen? Hat Gott sein Volk vergessen? Und vielleicht sagen manche Alten, nein, Gott hat uns nie vergessen. Herr, es hat uns schwer getroffen, aber Gott hat uns nie vergessen. O du Fröhliche. Aber die sterben weg. Unterwegs, auf diesen 1000 Kilometern oder im Exil. Und da zeichnet sich dieser Generationswechsel an. Und dieses baut Häuser. Und man arrangiert sich mit dem Unheil, mit dem Leid und mit der Situation. Kann es da noch was Neues geben? Kann es noch etwas Neues geben in diese Situation rein? Und in diese Situation rein spricht Gott und er sagt, ja, ihr erwartet es nicht mehr, jetzt kommt es. Viele Jahre später zeichnet sich dieser Kurswechsel ab. Tröstet mein Volk, ruft Gott. Trost. Was ist das für ein Trost? Der schmeckt irgendwie bitter. Was ist das für ein Trost, den Gott hier für sein Volk erbittet? Ist der nicht hohl? Nach so vielen Jahren Exil? Tröstet mein Volk, hört Jesaja Gott sagen. Ich komme zu euch. Mann, baue mir eine Prunkstraße. Wer soll das Volk hier trösten? Wer soll diese Straße noch bauen? Etwa Jesaja? Der Prophet? Ey, der ist kein Straßenbauexperte. Das Volk selber? Ich meine, immerhin sind die ja im Exil. Also quasi die günstigen Arbeitskräfte. Sollen sie sich ihren eigenen Trost backen? Oder die Babylonier? Selbst zur Strafe? Es wäre ja nicht der erste Versuch von Menschen, Trost selber herbeizuführen. Und ich habe das Gefühl, und es spricht selbst aus diesem Text, dass alle in diesem Volk fragen, ist Gott überhaupt noch bei uns? Ist er vielleicht machtlos, begraben unter den Trümmern in Jerusalem? Oder hat er sich einfach von seinem Volk abgewandt? Und ich kann einem Volk, das so am Boden liegt, diese Gedanken nicht verdenken. Und Gott sagt, ich baue eine Prunkstraße durch die Wüste. Oder sie soll gebaut werden. Und mitten auf dieser Prunkstraße werde ich kommen zu meinem Volk. Und Jesaja scheint mir den Schultern zu zucken. Ehrlich, Gott, ehrlich. Was soll ich denen noch sagen? Nach all dem, was passiert ist, nach all dem, da bleiben mir keine Worte mehr. Gott, dein Volk ist verdorrt. Mag ja sein, dass sie sich selbst von dir abgeschnitten haben. Mag ja sein, dass Gott mit dahinter stand oder nicht. Aber in all dem, Gott, war es eben auch dein Atem, der alles zerstört hat. Gott, dein Volk, das wächst inzwischen knusprig. Da ist nichts Lebendiges mehr dran. Da ist nichts mehr zu holen. Du kannst das schon gießen. Aber wenn du das jetzt gießt, dann wächst das nicht. Dann fault das. Das ist nur noch totes Heu. Gott, ich kann das machen. Aber wir müssen uns das jetzt überlegen, ja? Lohnt es sich noch an dieser Stelle zu investieren? Lohnt es sich überhaupt noch da zu kämpfen? Das Volk, das hat gehofft, ja? Lange. Und es hat gezweifelt. Und es ist verzweifelt. Und es hat resigniert. Und inzwischen tut es nicht mehr das. Und wieder kommt die Antwort Gottes und er stimmt Jesaja zu. Ja, das Volk ist am Ende, Jesaja. Das Volk ist am Ende. Du hast recht. Aber ich, Gott, ich bin's noch lang nicht. Und ich werde zu euch kommen und ich werde herrschen und ich werde meine Herde sammeln. Und Zion oder Jerusalem wird sehen, wie Gott als König kommt. Nicht irgendwie, nicht wie ein Dieb in der Nacht, nicht auf irgendwelchen kleinen Wegen, sondern für alle sichtbar, auf dieser Prunkstraße, mitten durch die Wüste. Und ihr werdet aus der Verbannung heimkehren, mit mir, Gott. Ihr werdet wie meine Herde vor mir hergehen. Eure Schuld ist nicht vergessen. Sie ist auch nicht verscharrt. Sie ist beglichen. Ihr seid vollständig rehabilitiert. Ihr seid vollständig wiederhergestellt. Wie ist denn das jetzt geschehen? Es geht nicht lang von diesem Zeitpunkt an. Da beginnt diese Botschaft sich zu erfüllen. Da weht dieser Wind der Veränderung, so ein Wind of Change über diese Gegend. Kyros, der Perserkönig, kommt nur kurze Zeit später und er besiegt das babylonische Reich. Und im Gegensatz zu den Babyloniern erweist er sich als gütiger Herrscher und als einsichtiger. Nicht in allem, aber er lässt die Deportierten in ihre Heimat zurückkehren. Die Botschaft von Jesaja beginnt sich zu bewahrheiten. Jetzt wird alles gut. Und dann wird es wieder schwierig. Vieles, vieles wird gut. Und manches bleibt schwierig. Stellt euch vor, ihr seid in dieser Zeit in Jerusalem zurückgeblieben. In zerstörten Jerusalem. Und ihr habt um euer Überleben gekämpft. In den Trümmern. Wie die Trümmerfrauen vielleicht. Und ihr habt euch wieder was aufgebaut. Und ihr habt versucht, zerstörte Äcker wieder zu bewirtschaften. Und plötzlich kommt das Volk aus dem Exil zurück. Und Leute beanspruchen die Äcker, die du wieder aufgebaut hast, wieder für sich. Und plötzlich steht da innerhalb des Volkes Volk gegen Volk. Und man muss sich völlig neu sortieren. Und man muss sich zusammenreißen. In all dem geraten Dinge aus dem Blick. Die Straße, von der Gott spricht, sie wird nie gebaut. Die Wüste um Israel ist immer noch hügelig. Und das Volk fängt wieder an, sich im Alltagsklein-Klein zu verlieren. Vieles hat sich geändert. Völlig gegen jede Hoffnung, die davor nicht mehr da war. Aber Gott ist noch nicht an seinem Ziel. Er kommt nicht groß und auffällig. Da scheint so ein Hoffnungsüberschuss in dieser Botschaft von Jesaja zu bleiben. Ein unerfüllter Teil. Einer, an dem man jetzt verzweifeln könnte und sagen könnte, Mensch, Jesaja, kannst du nicht mal ein bisschen kleinere Worte wählen? Gott, ja, du musst immer so in die Vollen gehen, wenn du was ankündigst. Und dann kommt's nur so mittelmäßig. Da bleibt ein unerfüllter Teil. Und dann kommt Jesus. Und die junge Gemeinde, die liest diese 500 Jahre alten Schriften oder sogar älter. Und plötzlich spricht der Text wieder zu ihnen. Und er spricht ganz anders. Und es fällt ihnen wie Schuppen aus den Haaren. Diese Prophezeiung, die ist noch gar nicht komplett erfüllt. Die ist noch aktuell. Und damit hat wahrscheinlich keiner gerechnet. Vielleicht noch nicht mal Jesaja selbst. Aber so ist Gott. Und die jungen Christen, ja, sie verstehen, es geht Gott gar nicht um eine Straße durch die Wüste. Das Hebräisch hat ihnen einen Streich gespielt, das kein Punkt und kein Komma kennt. Sie schauen sich den Text nochmal an und sie stellen fest, hey, Gott redet von einer Stimme in der Wüste, die davon redet, Gott den Weg zu bereiten, nicht einen Weg in der Wüste. Es geht um eine Straße. Und es geht hier gar nicht um Jesajas Straßenbauprojekt. Es geht um Gottes Straßenbauprojekt. Und Gott selber bringt diese Stimme in der Wüste auf den Weg. 500 Jahre später wächst ein Baby in Elisabeth, dieser kinderlosen Frau. Eine Sackgasse, ja? Ein Ende. Da ist keine Veränderung mehr in Sicht. Und Gott sagt, menschlich seid ihr da am Ende. Aber ich noch lang nicht. Und er sagt, hey, ich sehe dich und deine Situation steckt voller Potenzial. Nicht für dich. Darum geht es ja auch nicht. Es geht auch nicht darum, wie du es dir ausgemalt hattest. Bestimmt ganz anders. Ja, ich glaube nicht, dass Elisabeth damit gerechnet hat, dass sie in dem Alter Mama wird. Sondern es geht darum, was sich Gott ausgemalt hat. Und Gott hat sich ausgemalt, dass Elisabeth diese Stimme zur Welt bringt. Und Johannes der Täufer sagt, das bin ich, diese Stimme in der Wüste. Und Jesus sagt, und ich bin dieser Weg. Und nichts Geringeres sagt Jesus, wenn er für sich beansprucht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus, Gottes Weg zu den Menschen und unser Weg zu Gott. Warte, Gottes Weg, doch, der Satz war richtig. Manchmal ist mein Mund schneller als mein Kopf. Also wenn das keine Prunkstraße ist, dann weiß ich auch nicht. Und plötzlich ergibt die Prophezeiung wieder Sinn. Und ich sage, wow, da ist es. Es hat ein bisschen länger gedauert, ja? Aber es ist nicht nur irgendwie geworden. Es ist sehr gut geworden. Gott kommt und sein Volk muss sich nicht länger verstecken aus Angst. Sie können den Kopf wieder heben. Sie sind keine Geächteten und Verfolgten mehr. Ja, die politische Welt hat sich zu diesem Zeitpunkt schon wieder weitergedreht. Schon wieder sind die Juden besetzt. Wieder eine weltliche Macht, die sie in die Knie zwingt. Wieder eine weltliche Macht, die nach der Gemeinde zu greifen scheint. Aber sie kann es nicht. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt Jesus. Gottes Reich ist dem Zugriff der Mächtigen entzogen. Ganz unabhängig davon und ganz egal, was hier auf der Erde passiert. Und die Christen entdecken, Gott kommt trotzdem zu ihnen. Trotzdem. Er braucht keine anderen Umstände. Er kann in all dem kommen. Er kann in diese Situation reinkommen. Er kommt nach Jerusalem. Er sammelt seine Herde. Er führt sein freigekauftes Volk. Und er sagt, ich bin der gute Hirte. Dieser Hirte, den Jesaja anspricht. Aber er tut nicht das, was man von ihm erwartet. Er bringt keinen politischen Umbruch. Wieder erfüllt Gott einen Teil dieser Verheißung. Und wieder tut er es nicht so, wie es irgendjemand erwartet hätte. Und wir können nur von hinten drauf schauen und sagen, naja, es ist sehr gut geworden. Aber da liegen 500 Jahre dazwischen. In dem Moment, als Jesus am Kreuz stirbt, für unsere Sünden, wird klar, was gemeint war mit, sie haben die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Rückwärts wird ein Schuh draus. Trost, Erfüllung und ein logisches Puzzle. Vorwärts ist es vor allem ein Puzzle. Und da ist es leicht zu sagen, es wurde ja alles gut. Aber wie ist es denn mit den Generationen, die zwischen Jesaja und Jesus liegen? Die, die aus dem Exil heimkamen und gesehen haben, dass ihre Äcker schon bewirtschaftet sind, aber nicht von ihnen. Aber dann 500 Jahre später, kam ja Gott und alle haben ihn gesehen. Oder auch nicht. Viele sind klüger, manche immer noch nicht. Und für die, die es sehen, hat sich alles geändert. Und für die, die es nicht gesehen haben, nicht. Und es bleibt wieder ein Überschuss an Hoffnung aus dieser Botschaft. Sein Arm wird herrschen, alle werden es sehen. Ja, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Ja, Gott ist gekommen. Ja, die Straße ist gebaut. Aber da bleibt noch ein Hoffnungsüberschuss. Ein, bis alle Welt es erkennt. Und eine dritte Ebene. Und ich finde diesen Text faszinierend. Und heute spricht dieser Text nach Schwäbisch Hall. Verrückt, oder? Heute Morgen. Und er spricht in alle Welt. Und Gott spricht. Und er spricht dasselbe, was er schon mindestens zweimal gesprochen hat. Ja, ihr seid Gras. Ja, ihr seid vergänglich. Vielleicht kennt ihr diesen guten alten Baptistenschlager. Schön sind die Menschen, schön sind die Blumen in ihrer Jugendzeit. Sie müssen sterben, müssen verderben. Jesus lebt in Ewigkeit, ja? Wir haben früher mal als Jugendgruppe für unsere Senioren Senioren-Advents Kaffee-Nachmittage veranstaltet. Das sollte ich wahrscheinlich gar nicht erzählen, sonst müssen wir das ja auch gleich machen. Das war richtig gut. Und unsere Senioren sind immer gekommen, wir haben mit denen zusammen alte Weihnachtslieder gesungen. Und die durften sich immer Lieder wünschen. Und da waren manchmal Lieder dabei, die waren sehr fromm, aber für uns damals Teenies, ja, nicht die leichtesten Texte, sage ich mal. Und dann waren immer andere Senioren dabei, denen war das peinlich. Ja? Und dann hat sich der eine von den Senioren dieses Lied gewünscht, also eine von diesen alten Ömmchen hat sich dieses Lied gewünscht. Und dann haben die anderen Senioren auf sie eingeredet und haben gesagt, ach, sag das nicht den Jungen, ja, so. Das müssen die noch gar nicht hören. Sie müssen sterben, sie müssen verderben. Und dann ist unser Jugendleiter damals aufgestanden und hat gesagt, nee, macht, ist gut. Das Lied ist doch sehr richtig. Das trifft doch auf den Punkt, ja. Ja, natürlich ist das Volk krass. Ja, natürlich ist das Volk vergänglich. Und das ist vielleicht die deutlichste Botschaft, die ich aus so einem Jahr wie 2020 lernen kann. Hey, wie fragil, wie zerbrechlich ist das, was wir für eine festgezimmerte Welt halten? Aber es gibt da eine unüberwindbare Botschaft Gottes. Die Botschaft eines unvergänglichen Gottes. Eine Botschaft, die schon mindestens zweimal gesprochen und Dinge völlig umgekrempelt hat. Und eine 2500 plus Jahre alte Prophezeiung erweist sich als ziemlich langfristig angelegtes Straßenbauprojekt Gottes. Jesaja hätte ja aufhören können, von Hoffnung zu sprechen. Er hätte resignieren können und an den menschlichen Limits verzweifeln. Und stattdessen schreibt er diese Hoffnungsbotschaft auf, die für 2500 Jahre Gottes Agenda beschäftigt. Nein, nicht das Volk hat sich befreit. Gott hat es befreit. Nein, nicht die Menschen haben diese Straße gebaut. Gott selbst ist der Weg. Nein, nicht die Menschen haben ihre Schuld abbezahlt. Sie ist abbezahlt. Jesus hat sie am Kreuz getragen. Nein, nicht der unbrechbare Wille des Volkes gibt Grund zur Hoffnung. Der wäre längst dahin gewesen. Sondern Gottes Zusage, die sich Stück für Stück für Stück erfüllt. Und schon zweimal hat dieser Text sich erfüllt und schon zweimal ganz anders als erwartet. Tröstet mein Volk, trägt Gott uns auf. Nicht, weil es sonst keiner tut. Ja. Sondern, weil meine Botschaft für euch heute gilt. Jesus sagt, er kommt wieder. Und alles Volk wird es sehen. Und das ist kein Trost. Das ist keine Idee. Das ist Jesaja 40. Das ist Gottes Straßenbauprojekt seit 2500 Jahren. Und wir stecken mittendrin. Und die Adventszeit will uns daran erinnern. Sie will uns daran erinnern, dass das unsere Botschaft ist. Nicht die von einem Gott, der nett war und kam. Sondern die von einem Gott, der kommt und der seine Verheißungen erfüllt. Amen.